Kleiner Schwerpunkt bei uns die Woche, die deutschen Nobelpreise. Spitzname für den renommiertesten Forschungspreis, den Deutschland zu vergeben hat. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft macht das mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Wir haben gestern einen Krebsforscher aus Freiburg vorgestellt, Robert Zeiser. Und bevor die Preise morgen vergeben werden, schauen wir heute nach Stuttgart ins Max-Planck-Institut für Festkörperforschung und sprechen mit Professorin Bettina Waliska-Lotsch, die sehr vereinfacht gesagt innovative Materialien erforscht, die für nachhaltige Energiequellen nutzbar sind. Hallo Frau Lotsch und herzlichen Glückwunsch zum Leibniz-Preis.
Hallo und vielen Dank.
Wie haben Sie sich gefühlt, dass Sie erfahren haben, dass Sie den Preis bekommen?
Ja, ich war absolut erstaunt. Ich wusste zwar, dass ich nominiert bin, aber das lag ein knappes Jahr ungefähr zurück und ich hatte das einfach komplett vergessen in der Zwischenzeit. Und als ich dann den Anruf von der DFG bekommen habe, war ich extrem erstaunt, aber natürlich auch super happy.
Sie haben also so formuliert, dass die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein vollkommen neues Lichtspeicherkonzept entwickelt, deswegen auch der Preis. Also wie speichert man denn Licht?
Also das Lichtspeicherkonzept, das wir entwickelt haben, ermöglicht es erstmal Sonnenlicht zwischenzuspeichern und dann zeitverzögert, also im Dunkeln, wieder freizusetzen und zwar in Form von elektrischer Energie oder auch in Form von chemischen Energieträgern, wie zum Beispiel Wasserstoff. Ich komme gleich dazu, wie man das machen kann. Aber zunächst mal, es ist nützlich, weil die Sonnenenergie ja nicht eine kontinuierliche Energiequelle ist, sondern fluktuierend ist. Also wir kennen natürlich den Tag-Nacht-Rhythmus, es gibt jahreszeitliche Schwankungen, es gibt Dunkelphasen, wie beispielsweise Bewölkung. Und in dieser Zeit würde eine normale Solarzelle eben auch keinen Strom produzieren. Das heißt, die Idee ist es, so eine Art Lichtspeicher zu entwickeln, der Sonnenlicht zwischenspeichern oder vorhalten kann, sodass man dieses Sonnenlicht dann im Dunkeln wieder abrufen kann. Das machen wir in der Tat, indem wir eine spezielle Art von Materialien entwickeln, sogenannte optoionische Materialien. Und das sind Materialien, die sowohl Licht absorbieren können, als auch Ladungen speichern können. Also wenn man sich das jetzt auf der Device-Ebene so ein bisschen vorstellt, dann bringen wir im Prinzip die Funktion einer Solarzelle mit der Funktion einer Batterie zusammen. Und das ist tatsächlich das, was wir machen. Wir entwickeln also diese optoionischen Materialien, um Solarbatterien zu entwickeln, die man mit Licht laden kann oder die man mit Licht schneller laden kann. Oder von der Solarzelle her gedacht, eine Solarzelle, die Licht zwischenspeichern kann.
Und aber in Form von Strom, oder?
Aber in Form von Strom, genau, richtig.
Wie weit sind Sie denn da in der Entwicklung?
Also ich würde mal sagen, ganz am Anfang. Das ist tatsächlich ein sehr neues Forschungsfeld. Wir haben einen Prototypen entwickelt und wir sind jetzt dabei, eben neue, bessere Materialien zu entwickeln dafür und dann natürlich auch auf Device-Ebene dieses, ich sag mal, Zusammenspiel der Materialien zu optimieren, dass wir dann auch Kennzahlen bekommen, die sinnvoll sind, also hohe Energie- und Leistungsdichten, gute Zyklenstabilität. Und so weiter.
Ja. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten an Solarbatterien. Wie wichtig sind denn da die neuen Materialien? Also was haben Sie verbessert?
Ja, ich würde sagen, in allererster Linie haben wir mal Materialien hergestellt, die beides können, nämlich Licht absorbieren und Ladung speichern. Das klingt relativ einfach, ist es aber nicht. Also materialtechnisch gesehen kombinieren wir damit im Prinzip Eigenschaften, die orthogonal sind. Also wir brauchen beispielsweise Materialien, die eine sinnvolle Bandlücke haben, also eine relativ kleine Bandlücke, Halbleiter, die also Licht gut absorbieren können. Und andererseits brauchen wir Materialien, die ja, Ionen ein- und auslagern können. Das kennt man eher von einer Batterie. Also wir kombinieren eben auf Materialebene im Prinzip eine Solarzelle und eine Batterie und das ist alles andere als trivial. Und das ist aber genau das, womit wir uns gerade beschäftigen, optoionische Materialien.
In Sachen Energie ist ja auch Wasserstoff sehr begehrt. Also ohne Wasserstoff wird in der Zukunft vermutlich vieles nicht mehr möglich sein. Und Sie arbeiten jetzt auch an einem Verfahren, wie man Wasserstoff mit Hilfe von Lichteinstrahlung gewinnt. Wie geht das denn?
Genau, das ist die sogenannte Photokatalyse. Und diese Photokatalyse ist von der natürlichen Photosynthese inspiriert, mit der ja Sonnenlicht in grünen Pflanzen quasi verwendet wird, um aus CO2 und Wasser, Kohlenhydrat, also Glucose und Sauerstoff herzustellen. Das ist die natürliche Photosynthese und die Photokatalyse funktioniert ganz ähnlich. Wir verwenden hier allerdings ein Hilfsmittel, wie der Name schon sagt, nämlich den Photokatalysator. Und der Photokatalysator ist jetzt wiederum ein Halbleiter, also so ähnlich wie in einer Solarzelle, der Licht absorbieren kann, der dann die Sonnenenergie in chemische Energie umwandelt, also in Form von chemischen Bindungen fixiert sozusagen, wie beispielsweise Wasserstoff aus Wasser, oder auch Methan oder auch Ethanol aus CO2. Das ist natürlich dann ein Prozess, der ja direkt zur Dekarbonisierung beiträgt. Also man kombiniert sozusagen nachhaltige Energiegewinnung mit der Dekarbonisierung. Das heißt, man schafft einfach nützliche Energieträger aus nachhaltigen Quellen, nämlich Sonnenlicht und Wasser oder CO2. Das Besondere an unseren Photokatalysatoren ist allerdings, dass sie molekular präzise aufgebaut sind, also im Prinzip molekulare Festkörper, die wir so ein bisschen nach dem Lego-Prinzip aufbauen. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit molekularem Lego. Also wir verknüpfen sozusagen Moleküle zu Festkörpern, die gewünschte Eigenschaften oder maßgeschneiderte Eigenschaften für die Photokatalyse besitzen und die gleichzeitig auch extrem porös sind. Also ein Gramm von so einem Photokatalysator hat eine Oberfläche, die mehreren Fußballfeldern entspricht. Und das ist für die photokatalytische Energieumwandlung extrem hilfreich. Und das sind sozusagen so ein bisschen die speziellen Materialien, mit denen wir uns beschäftigen. Lassen Sie mich aber noch erwähnen, dass wir sozusagen diese Lichtspeicherkonzepte, von denen ich vorher gesprochen habe, auch in die Photokatalyse integrieren können. Also mit anderen Worten, wir können einen Photokatalysator machen, der so eine Zeitschaltuhr quasi eingebaut hat. Also auch hier wird Licht absorbiert und dann werden Ladungen im Photokatalysator quasi gespeichert, um sie dann im Dunkeln zeitverzögert wieder freizusetzen in Form von chemischen Energieträgern.
Und das ist im Prinzip. Haben Sie eine Idee, wie lange das dauert, bis das im industriellen Maßstab funktionieren kann?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, die klassische Photokatalyse, an der forschen wir ja schon 20, 30 Jahre, sogar länger. Also das erste Beispiel für eine funktionierende Photokatalyse, das stammt aus dem letzten Jahrhundert. Das heißt, es braucht seine Zeit. Ich denke, um die dunkle Photokatalyse tatsächlich zu implementieren, werden noch einige Jahre vergehen.
Sie haben Festkörper angesprochen, ja, Materialchemie. Ich erinnere mich da eher ungern an den Schulunterricht. Was begeistert Sie denn so an Ihrem Fachgebiet?
Also was mich besonders fasziniert, ist einfach die Interdisziplinarität. Ich würde mal sagen, wir überschreiten jeden Tag Grenzen von der anorganischen in die organische Chemie, in die physikalische Chemie und weiter in die Physik und auch die Materialwissenschaft. Und das gibt uns wirklich ganz neue Perspektiven. Und das ist super faszinierend, weil wir einfach jeden Tag wirklich Neues lernen, auch aus angrenzenden Gebieten. Was mich aber genauso fasziniert, ist diese Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Und das ist genau da, wo wir arbeiten. Es ist also wirklich spannend zu sehen, wie aus einer sehr abstrakten Idee, zum Beispiel der Frage, wie kann man Ionen mit Licht kontrollieren, dann wirklich mit der Zeit ganz konkrete Ideen werden für neue Technologien letztlich, wie zum Beispiel Solarbatterien. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, weil man das Gefühl hat, dass man wirklich was zu den großen Fragen dieser Zeit auch beitragen kann.
Die deutsche Forschungsgemeinschaft erwartet ja von ihren Preisträgerinnen und Preisträgern auch künftig herausragende Forschung. Das heißt also, sie sieht den Preis als Verpflichtung an. Wie groß ist denn da der Druck für Sie?
Also ich würde sagen, der Druck hält sich in Grenzen, aber man verspürt natürlich schon irgendwo auch die Verpflichtung, weiterhin Höchstleistungen zu erbringen und einfach gute Forschung zu machen. Das haben wir natürlich vor. Und es ist ganz klar, dass wir natürlich mit dem großen Preisgeld sehr verantwortungsvoll umgehen werden. Wir haben allerdings auch schon einige Pläne. Also wir wollen die Optoionik weiter vorantreiben, Solarbatterien entwickeln und andere optoionische Technologien. Und was wirklich spannend ist, ist, dass man dieselben Konzepte, die man beispielsweise für diese Lichtspeicherkonzepte verwendet oder für Sonnenpuffer verwendet, auch verwenden kann und zum Beispiel eine ganz neue Generation an lichtgesteuerten Datenspeichern zu entwickeln oder auch lichtgetriggertes neuromorphes Computing. Das ist eine neuartige Rechenarchitektur, die sich an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns orientiert. Also hier geht es um neuronale Netzwerke und künstliche Synapsen, die lichtgetriggert sind. Und das sind im Prinzip alles super spannende Fragen, mit denen wir uns auch in Zukunft beschäftigen wollen.
Sagt Bettina Waliska-Lotsch vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Sie wird morgen mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Herzlichen Dank, Frau Lotsch.
Sehr gerne, Dankeschön.